Auf den Weg zu den eigenen vier Wänden zögern viele Kaufinteressenten. Ist jetzt noch ein guter Kaufzeitpunkt? Worauf müssen sich Familien auf der Wohnungssuche einstellen? Welche Rolle spielt der energetische Zustand? Wie blicken Vermieter auf die Sorgen und Nöte im Immobiliengeschäft? Darüber spreche ich gleich mit dem Makler Dirk Wolthoff. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser.
Und ich bin Birgit Ochs. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 10. März.
Birgit, kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als die Wohnungssuche in den Großstädten ein bisschen leichter war? Oder gab es immer schon so viele Schwierigkeiten?
Ich bin ja schon ein bisschen älter und habe da ja schon meine Beobachtungen gemacht. Und das ist eine interessante Frage, Jan, weil ich finde, es fühlte sich immer so an, als sei es schwierig, den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen, was sehr wahrscheinlich auch eine Frage eben des Alters und der Lebensphase ist und der Möglichkeiten, die man hat. Also kurzum, vor 20 Jahren hat sich das auch schon ja sehr, sehr schwer angefühlt oder war schon großer Aufwand. Aber natürlich, wenn man es sich dann anschaut und betrachtet, und wir beide wissen das ja auch, weil wir uns mit dem Thema Wohnungsmarkt sehr intensiv beschäftigen, ja, es ist schon mal leichter gewesen. Es gab schon Zyklen, in denen es einfacher war, zum Beispiel nach der Wende in Berlin, wenn man daran denkt, da konnte man...
Das war ein ganz anderer Markt.
Genau, richtige Schnapper machen. Und die Zeiten sind lange vorbei und spätestens seit 2010 und dann mit der Niedrigzinsphase wissen wir ja, die Preise sind in die Höhe geschossen und jetzt kommen ganz andere Faktoren dazu. Die Zinsen sind ein bisschen hochgegangen, aber viele andere Rahmenbedingungen haben sich so verändert, dass Bauen sehr, sehr teuer ist, das Angebot knapp, ja, und es sehr schwer ist momentan.
Die Zeiten ändern sich, das gilt gewiss auch für die Weltpolitik mit allen Krisen, Konflikten und Kriegen. Wir leben in einer Welt, einfach die morgen wahrscheinlich schon anders aussehen kann als heute. Das haben wir jetzt gerade in letzter Zeit nochmal verstärkt gemerkt. Nun aber zum Immobiliengeschäft, da ändert sich auch manches beim Kaufen, Mieten und Vermieten. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Gast. Ich begrüße Dirk Wolthoff, er ist Immobilienökonom und hat ein eigenes Maklerunternehmen in Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Wolthoff, Sie vermitteln Wohnimmobilien in Berlin. Welches Haus haben Sie zuletzt verkauft?
Wir haben in der letzten Woche in Frohnau, einem schönen Stadtort oder am Stadtrand gelegenen Ortsteil, eine Doppelhaushälfte aus den 70er Jahren an eine junge Familie vermittelt, die da jetzt massiv rangeht, weil alte Ölheizung nicht gedämmt, alte Fenster, Dach nicht gemacht, die sich aber dafür entschieden hat, auch in der heutigen Zeit mutig genug war, um einen Kaufvertrag zu unterschreiben und haben auch mit ein paar Fördermöglichkeiten da jetzt die Pläne, dieses Haus auf einen guten Stand zu bringen und die nächsten 20, 30 Jahre Ruhe zu haben. Das war in der letzten Woche ein schönes Gefühl, auch mal wieder eine junge Familie glücklich zu machen in den heutigen Zeiten und ein bisschen Zuversicht auszustrahlen.
Und die Sanierungskosten sind dann fast so hoch wie der Kaufpreis?
Nee, ich würde sagen, Sanierungskosten sind nachher so beim Viertel des Kaufpreises. Also da reden wir tatsächlich über knapp 500.000 Euro. Und ich denke, dass die zwischen 120.000 und 150.000 Euro investieren. Dabei sind dann aber auch schon Kosten für ein schickes Bad und eine Küche. Das ist nun keine große Doppelhaushälfte, aber doch schön mit ein bisschen Grundstück. Ein Kind ist schon da, das zweite wird geplant und dann freuen wir uns halt auch, wenn wir die Möglichkeit den Familien geben, möglichst ihre Familie dann irgendwo schön, sicher und nicht in dem lauten, harten Berlin, sondern in dem schönen, ruhigen Berlin aufwachsen zu lassen.
Und aktuell bekommt man dann so ein schönes Häuschen mit Grundstück und Garten am Stadtrand von Berlin so für 500.000, nehme ich dem?
Ja, also es gibt halt nicht den Berliner Markt. Ja, wir haben so viele unterschiedliche Bezirke, so viele unterschiedliche Bereiche. Schon alleine der Unterschied zwischen dem Westteil der Stadt, der völlig anders ja auch bautechnisch ausgebildet ist als der Bereich im Osten der Stadt, wo man noch viele DDR-Bauten hat, an die man nicht rangegangen ist. Da gibt's auch schon unter 500.000 Euro die Möglichkeit, Häuser zu kaufen. Aber das sind dann natürlich Häuser, wo dann tatsächlich mehrere 100.000 Euro reingehen, wenn man dann energetisch auf einen guten Zustand kommt. kommen will und nicht nur energetisch das Haus anpacken will, sondern halt auch es einfach modern haben will, um schön zu leben. Aber das ist immer das wieder Verwunderliche, was viele nicht wissen. Es gibt Eigentumswohnungen ab 200.000 Euro, es gibt Häuser ab 400.000, 500.000 Euro, aber es gibt auch Eigentumswohnungen für 3 Millionen und Häuser für 5 Millionen. Und das ist eigentlich das Schöne in Berlin. Man hat in allen Bereichen alles und eigentlich auch das Schöne in Deutschland, von der Ostsee und der Nordsee bis ins Breisgau. Wir haben einige Bereiche, da gibt es noch Wohnungen, in anderen ist es schwieriger, aber es gibt halt nicht den Immobilienmarkt, weder in Deutschland noch in Berlin.
Wie sieht denn das jetzt generell mal aus? Wenn man in der Großstadt lebt, ist es da immer empfehlenswert, sich Eigentum zu kaufen oder kann auch Mieten eine gute Option sein? Wie ist das für, sagen wir jetzt schon, eine jüngere Familie in den 30er, 40er Alter? Womit soll die sich befassen?
Also das ist tatsächlich mein Hauptklientel, auch als Makler in Berlin, die 30- bis 40-Jährigen, die häufig, bevor sie Kinder hatten, das Leben genossen haben im Prenzlauer Berg, in Friedrichshain, 5 Kneipen in der eigenen Straße, 5-mal die Woche raus und auf einmal kommen die Kinder und man merkt, hey, die Kneipen sind nicht mehr so wichtig, sondern jetzt wäre es schön, eine Terrasse und einen kleinen Garten zu haben. Und dann kommt so ein Klientel häufig zu uns oder auch zu Kollegen und gucken sich die Stadtränder an. Und jetzt kann man aber nicht sagen, dass es richtig ist, Eigentum zu bilden und es ist nicht falsch, sondern man muss sich einfach die individuellen Verhältnisse anschauen. Wie viel Eigenkapital ist da? Welche Jobs sind da? Was ist die Perspektive? Da würde ich mir wünschen, dass mehr Leute sich darüber mal Gedanken machen würden und nicht gefühlt ihr ganzes Leben in der Miete bleiben, weil man das in der Stadt eher so gewohnt ist. In Berlin beispielsweise haben wir wieder 85% Mieter. Der regierende Bürgermeister hat mir vorgestern in einer kleinen Runde nochmal gesagt, ja, wir sind eine Mieterstadt. Habe ich ihm gesagt, ich glaube, wir sind keine Mieterstadt, wir sind eine Stadt der verhinderten Eigentümer, weil es keiner unterstützt, weil es niemanden in der Politik gibt, der dieses Thema mal ein Stückchen höher packt. Und das ist so ein bisschen schade, dass man zum Beispiel in Berlin einen Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz hat, aber man hat keinen Staatssekretär für Bauen und Eigentumsbildung. Also dieses Thema kommt in der Hauptstadt zum Beispiel gar nicht vor. Und das ist dann ein bisschen schade. Deshalb muss man sich jeden konkreten Fall genau angucken. Und wir als Makler, wir reden manchmal auch dann mit den Kunden und sagen, pass mal auf, komm mal lieber in 2 Jahren wieder, probieren noch mal 20.000, 30.000 Euro anzusparen als Eigenkapital. Dann hast du die Möglichkeit, in die sichere und gute Eigentumsbildung auch reinzugehen. Und das muss jeder individuell betrachten.
Woran hakt es denn dann, wenn sich Menschen entscheiden, doch irgendwie Eigentum zu kaufen und dann klappt es nicht? Sind das die Refinanzierungskosten? Sind das andere Punkte?
Also die Bankenpolitik ist sehr zurückhaltend. Wir haben, und das ist ja auch kein Geheimnis, nicht das Gefühl in Deutschland, dass die Banken nach den Lösungen suchen, sondern häufig nach den Problemen. Ich habe nie so viele Unterlagen beibringen müssen für meine Kunden wie heute, wo man sagt, die machen keinen Sinn mehr, dass eine Bank sich alles angucken muss, ist klar. Aber wenn man in einem Haus mit 20 Eigentumswohnungen ein Baulastenverzeichnis beibringen muss oder die Etagenpläne aller Etagen mit allen Wohnungen, dann war das früher nicht so.
Wenn jetzt jemand ein Haus kaufen will oder eine Wohnung, dann braucht er erstmal Eigenkapital, so 30%, würden Sie sagen?
Ich glaube, 20 reicht schon. Das kommt auch drauf an, was er verdient. Und wir haben auch mal Käufer, die haben nur 5 oder 10% und tragen damit die Nebenkosten, wenn sie nun wirklich sehr gut verdienen. Die goldene Regel, die war immer so, die war schon so, als ich angefangen habe in den 90er Jahren. 20% Eigenkapital ist eine gute Basis und damit kann man in der Regel gut arbeiten.
Und die Zinssätze sind im Moment so bei 3-4%, auch aus Ihrer Erfahrung?
Genau, 3,5-4%. Und dadurch, dass die Menschen mittlerweile mehr tatsächliches Nettoeinkommen haben, die Preise ja doch in den letzten 2, 3, 4 Jahren zurückgekommen sind, haben wir jetzt im Moment, glaube ich, auch ein Tor von einer Möglichkeit für viele in den Immobilienmarkt einzusteigen. Also die Chancen, die sind da, das Angebot ist auf einmal wieder da, die Verhandlungsmöglichkeiten für die Käufer sind da. Was ein bisschen fehlt, ist der Mut. Und ich meine, mit Raketen jetzt im Iran bis in den Nahen Osten, das tut ja dem Markt nicht gut, der Stimmung nicht gut. Und ich habe die ersten Interessenten, die mir jetzt sagen, im Moment warten wir mal ab, weil wir glauben im Moment gar nicht an die Welt insgesamt, sondern wir wollen einfach wieder eine Stabilität und dann können wir uns vorstellen, für Jahrzehnte uns dann auch zu committen und zu verschulden. Und wenn ich kein Vertrauen in die Wirtschaft, in die ganze Politik, in die Regierung habe, dann traue ich mich nicht, die größte Investition meines Lebens zu machen, und das ist so schade.
Wie ist das denn mit vermieteten Immobilien? Läuft da noch mehr? Ist das so eine Investitionsmöglichkeit, was viele jetzt auch nutzen?
Das ist eine Investitionsmöglichkeit, die viele nutzen. Allerdings muss man sich da auch die Märkte unterschiedlich angucken. Also je mehr sie reguliert werden, und dann reden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal rüber, was passiert jetzt mit der Mietpreisbremse? Sie wurde verlängert, ja, ja. Aber was ist dann noch angedacht? Wir merken, dass die Lücke oder die Differenz der Kaufpreise zwischen der identischen bezugsfreien Eigentumswohnung und der vermieteten Eigentumswohnung immer höher wird. Also in Berlin haben wir mittlerweile 20-25% höhere Kaufpreise für die gleiche Wohnung, die bezugsfrei ist.
Also wenn da kein Mieter drin
wenn
ist,
keiner,
dann ist es teurer.
Viel teurer, weil die kann ich selber nutzen. Da kommen viele Menschen rein, die keine Mietwohnung finden und sagen, okay, jetzt kaufe ich mir eine Eigentumswohnung und gehe rein. Wenn ich die gleiche Wohnung habe, die vermietet ist, dann zu einer manipulierten Mietspiegelmiete, dann macht sie ja heutzutage von der Rendite kaum noch Sinn. Und wie auch Haus und Grund jetzt gerade in ihrer Untersuchung rausgebracht haben, die meisten Kleinvermieter in Deutschland, die freuen sich über eine schwarze Null. Und das ist die Wirklichkeit. Und wenn ich als Makler manchmal gerade von älteren Leuten so 2-3 Zimmerwohnungen in die Vermarktung bekomme, dann frage ich mich manchmal, wieso ist hier die Miete bei 6,25 Euro? Ja, das waren so nette Mieter und da haben wir die letzten 5, 6, 7 Jahre nie was gemacht. Dann frage ich mich immer, wie soll ich die vermieten? An wen soll ich, wie soll ich die vermitteln? Ja, an wen soll man die verkaufen? Es ist ja richtig, dass das Mietrecht Bestandsmieter schützt und dass wir in Berlin und großen Städten die Kappungsgrenze mit 15% haben. Da brauche ich ja dann schon alleine bei so einer Wohnung 10, 12 Jahre, um überhaupt auf die heutige Mietspiegelmiete zu kommen. Das ist ja nur mit dramatischen Preisabschlägen dann überhaupt umsetzbar. Und das ist schon ein großer Unterschied am Markt. Vermietet, ja, da wird viel gedreht, aber im niedrigeren Segment und bezugsfreie, die sind dann deutlich teurer, weil die meisten Menschen, die sich eine Immobilie leisten können, sich halt nicht das Haus leisten können, sondern dann die Wohnung, dann ist das eine gute Möglichkeit.
Würden Sie sagen, das Vermietungsgeschäft lohnt sich nicht mehr?
Auch das kann man individuell oder muss man individuell betrachten. Da würde ich nicht sagen, das ist so oder so. Es ist auf jeden Fall schwieriger. Und ich merke immer mehr, dass Menschen Abstand nehmen und auch gute Kleinvermieter keine Lust mehr haben, den Bestand zu halten, weil sie es selber nicht mehr verstehen, weil sie die Grundsteuerreform nicht verstanden haben. Sie kriegen mit, dass manche politischen Strömungen Grundsteuern nicht mehr umlegbar machen wollen, dass es jetzt andere Sachen gibt, die nicht mehr umgelegt werden dürfen. Sie verstehen den Mietspiegel nicht, die Kappungsgrenze nicht. Das sind schon schwierige Themen. Und das ist ja eigentlich eine Investition, die vor 20, 30 Jahren auch die kleinen Menschen noch gemacht haben. Ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft, habe sie vermietet und habe damit meine Altersvorsorge sozusagen abgesichert. Und das ist so schade, dass man mit dieser Überregulierung den Markt so weit irritiert, dass keiner davon was hat. Es wird weniger gebaut, es gibt kein Angebot. Die eine Wohnung haben, die profitieren, aber die eine suchen, finden keine. Und der Vermieter weiß gar nicht mehr richtig, was er darf. Und da würde ich mir auch wieder mehr Freiheit und mehr Möglichkeiten wünschen.
Und solche Kleinvermieter verkaufen jetzt ihre Wohnungen, vor allem in Berlin oder auch breiter?
Sie verkaufen vor allen Dingen, wenn der Mieter jetzt rausgeht. Ja, wir haben jetzt 2 oder 3 Wohnungen gerade in der Vorbereitung, wo die Leute, die Eigentümer zu uns gekommen sind und gesagt haben, die junge Frau, der junge Mann, die sind beruflich jetzt weggezogen, die Wohnung ist leer. Was raten Sie uns? Sollen wir jetzt verkaufen oder sollen wir vermieten? Und da es ja in vielen Städten auch dieses Aufteilungsverbot gibt, da gibt es ja gar keine Möglichkeit mehr, Miethäuser in Eigentumswohnungen aufzuteilen, sodass die Wohnungen, die heute aufgeteilt sind, ja perspektivisch nicht mehr werden. Also das Angebot bleibt weiterhin knapp. Da ist eine große Möglichkeit der Preissteigerungen in den Kaufpreisen zu sehen, wenn dann eine Wohnung leer ist. Und wenn ich
also die wird dann verkauft an jemanden, der da einziehen will und zum Wohnen?
Genau.
Nicht an irgendwie größere Vermieter oder ähnliches?
Nein, für die macht es ja auch keinen Sinn. Also jeder, der sich an die Mietpreisbremse hält, hat keine Lust mehr am Vermieten, weil es einfach mit den Mietpreisen, die im Mietspiegel stehen, kann man nicht wirtschaftlich vermieten. Das funktioniert nicht. Also ich habe lange niemanden gesehen, der sich eine bezugsfreie Wohnung im Verhältnis dann deutlich teurer als eine vermietete Wohnung kauft, um danach einen Mieter reinzusetzen für die Mietspiegelmiete. Das macht man nicht, sondern das sind dann meistens Leute, die selber einziehen und die aus dem Mietmarkt ausscheiden, was gut ist, ein Konkurrent weniger im Mietmarkt. Deshalb sind das schon durchaus auch gute Punkte. Aber ja, das Mietmodell ist für viele einfach nicht mehr finanzierbar.
Also die Wohnungen sind knapp in Berlin, aber auch in anderen Großstädten. Viele Menschen schauen sich dann das Umland an, dort steigen die Kaufpreise auch und die Mieten natürlich. Die Baugenehmigungen sind zuletzt ein bisschen wieder leicht gestiegen, aber es dauert natürlich, bis aus einer Baugenehmigung auch ein Einzug in eine neue Wohnung wird. Woran liegt's? Was sind drei Punkte, mit denen die Politik das ändern könnte?
Deregulierung. Das wäre mein Top-Punkt, dass man einfach wieder zu dem Thema, ich brauche Vertrauen in die Zukunft und ich brauche einen freien Markt. Und wenn man dem Markt wieder mehr Vertrauen schenken würde und man würde sich konzentrieren auf die Menschen, die tatsächlich eine individuelle Unterstützung brauchen. Ich will darüber gar nicht diskutieren, dass es Menschen gibt, die es einfach alleine nicht schaffen, sich mit Wohnraum zu versorgen. Aber deshalb kann ich ja nicht ganze Städte, ganze Metropolen im Markt regulieren. Und ich habe da gerade ein Beispiel auch aus meinem eigenen Vermietungsbereich. Wir haben in Berlin gerade eine Wohnung mit 70 Quadratmetern. Und der Berliner Mietspiegel hat eine Durchschnittsmiete von 7,21 Euro. Der haut da genau hin. Also 7,21 Euro Durchschnittsmiete laut Mietspiegel. 10% darf ich mehr nehmen über der ortsüblichen Vergleichsmiete bei der Neuvermietung. Also darf ich 8 Euro nehmen. Jetzt habe ich 70 Quadratmeter mit 8 Euro. Das sind 560 Euro für eine 70 Quadratmeter Wohnung in einer mittleren Lage von Berlin. Wir haben 400 Anfragen gehabt für diese Wohnung. Entschieden hat sich der Vermieter nachher für einen jungen Mann, der Programmierer ist, fast 4.000 Euro netto hat, bei seinen Eltern in Hamburg wohnt, aber 6 Tage oder 7 Tage im Monat Präsenzpflicht bei seinem Arbeitgeber in Berlin hat.
Das heißt, die Wohnung steht jetzt mehr als die Hälfte leer?
Die steht mehr als die Hälfte leer und der hat 70 Quadratmeter und 2,5 Zimmer, weil er sagt, Berlin ist ja so günstig. Da gehe ich ja nicht in das klassische Einzimmer-Apartment, was wir früher gemacht hätten, ja, wenn man in Berlin eine Wohnung gesucht hätte. Also der nimmt jetzt eine Wohnung einer Familie vielleicht mit einem kleinen Kind weg, weil die Miete so billig ist. Und das ist eine
Diskussion. Aber das entscheidet der Vermieter, ja.
Das entscheidet der Vermieter. Ich kann den Vermieter ja durchaus ein bisschen verstehen, ja, dass der sagt, da habe ich eine sichere Einkommen, der zahlt weniger als 20% seines Einkommens für seine Miete, der wird keinen Mietausfall haben, der ist selten da, der macht die Wohnung nicht kaputt. Das sind genau die Probleme, die wir haben, wenn dann überreguliert wird, dass die Menschen einfach viel mehr Wohnfläche nehmen, als sie bräuchten. Und wenn die Wohnung halt nicht bei 7,21 Euro wäre, sondern bei 11 Euro, wie es vielleicht der Markt hergeben würde, dann würde dieser junge Mann sicherlich nicht 70 Quadratmeter nehmen, sondern 30 Quadratmeter, wie man das früher gemacht hat. Und die Wohnung wäre für die Familie da. Aber das sind dann so die Nebenpunkte, warum Regulierung immer auch negative Auswirkungen in den Markt hat.
Sie sind gleichzeitig noch Präsident im Ehrenamt im Immobilienverband IVD. Da sind Immobilienberater, Makler, Verwalter, Sachverständige drin, ziemlich viele sogar. Was sagt Ihnen denn die Politik, wenn Sie Ihnen jetzt diese ganzen Vorhaltungen erklären?
Also wir sitzen mit dem IVD ja als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, mit dem GdW und BfW und dem ZIA am wohnungspolitischen Tisch. Das war mit Frau Geiwitz so, das war mit Olaf Scholz so, das ist jetzt mit Verena Hubert so, wo man schon gute Gespräche miteinander hat. Aber der politische Reflex ist doch immer wieder, und das letzte Gespräch auch mit der Bundesjustizministerin vor 2 Tagen in Berlin hat auch wieder das bestätigt, wir müssen die armen Mieter schützen und man kann die armen Mieter nur schützen, indem man den Markt möglichst weitgehend reguliert. Und da haben wir eine andere Auffassung. Wir sind der Meinung, wir brauchen mehr Angebot, wir brauchen mehr Freiheit, Marktfreiheit, weil wir ja auch eine energetische Herausforderung haben, die in den letzten 2-3 Jahren, finde ich, ein bisschen untergegangen ist. Also wir wollen 2045 klimaneutral sein, da sind wir alle der gleichen Meinung. Die Wege dorthin sieht jeder so ein bisschen anders. Aber es geht ja nicht, wenn ich gar nichts mehr umlegen kann, wenn ich keine Marktmiete nehmen kann, dann kann ich dieses große Ziel nicht verfolgen. Und das Problem ist, und das haben wir beim letzten Mal auch nochmal gegenüber der Ministerin kritisiert, es gab den ersten wohnungspolitischen Tisch in Hamburg. Der wurde damals auch vom IVD und 2-3 anderen Verbänden sozusagen erfunden. Und in Hamburg sitzen die Immobilienverbände, die Bauverbände, die Freie und Hansestadt Hamburg mit den Gemeinden. Und beratend ist der Mieterverein dabei, der nicht Mitglied des Bautisches ist sozusagen. Und man redet darüber, wie kriegt man Wohnungsbau hin? Auf Bundesebene sitzen 10 oder 12 Sozialverbände, Umweltverbände und wirkliche, ja, Gegner des Bauens, die sozusagen schon regulieren wollen, bevor wir, die Bauverbände und die Wohnungswirtschaft, überhaupt darüber gesprochen hat, wie kriegen wir endlich mehr gebaut hin. Und ich finde, das ist ein Problem. Ich finde, das ist wichtig, dass es einen deutschen Mieterbund gibt. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal klarstellen. Der IVD ist eben nicht Haus und Grund und wir sind auch nicht der Mieterbund, sondern unsere Mitglieder haben dann am meisten Spaß und am meisten Geschäft, wenn der Markt ausgeglichen ist, wenn man irgendwie zwischen Vermieter und Mieter eine gute Angebot und Nachfrage hat. Aber was hier im Mietrecht die letzten 10 Jahre seit 2015 passiert ist, das ist alles einseitig zulasten des Vermieters, alles zugunsten der Mieter, und das macht in der Praxis nachher keinen Sinn mehr. Und das probieren wir natürlich, Frau Huberts, Frau Hubig, Herrn Scholz. Als er noch Bundeskanzler war, hat er wirklich einen Kanzlertisch gemacht, wo wir ihm das auch mitgebracht haben. Es ist nicht in die Köpfe zu kriegen, dass Regulierung immer negativ ist, weil ein hoher Preis ja ein Hilfeschrei des Marktes ist. Achtung, da geht gerade was in die Schieflage. Und wie reagiere ich dann auf ein knappes Angebot? Ich muss mehr Angebot schaffen. Und natürlich darf nicht alles tabula rasa durchgeführt werden. Und natürlich muss man auch soziale Planken einschlagen. Das ist völlig unstreitig. Aber ich kann nicht jedes Thema, jede freie Marktbewegung irgendwie probieren zu unterbinden, dann kriegen wir das in diesem Land nicht mehr hin.
Aber stattdessen läuft es ja doch in die andere Richtung. Es gibt Vorschriften für möblierte Wohnen, die kommen sollen. Befristete Wohnungen sollen eingeschränkt werden. Die Mietpreisbremse ist schon verlängert, die ja eigentlich ein Provisorium war. Das ist jetzt alles auf Bundesebene. Es kommt ja vielmehr noch auf die Städte an, auf die Gemeinden, auf die Verwaltungen und Politik vor Ort, wie sehr dort Wohnraum entstehen kann. Und da ist zum Beispiel in Berlin ja jetzt die SPD nochmal dabei mit ganz viel mehr Vorschlägen, die was begrenzt, das Vermietungsgeschäft, auch so ein Vermietungsdatenraster, damit der Staat nachher eingreifen kann und sagen kann, da sind jetzt zu hohe Mieten und die müssen gesenkt werden. Wie nehmen Sie das alles wahr?
Ich habe vor 2 Tagen hatte ich die Gelegenheit, mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin zu sprechen, auch zu der Thematik, Beispiel Flughafen Tempelhof, eins der größten freien Baufelder Europas. Und das steht jetzt schon wieder fest im Programm der SPD für die Abgeordnetenhauswahlen am 20. September in Berlin, dass dieses Feld nicht bebaut werden soll. Und solange man auf diesen Themen, auf diesem Auge blind ist und sagt, wir regulieren über Verbote den Markt, kann das nicht funktionieren. Denn es ist immer wieder die Frage, wenn ich 100 Mietinteressenten habe und ich habe nur 2 freie Wohnungen, auf welchen Preis muss ich regulieren, damit alle Mieter eine Wohnung kriegen? Die Frage ist für uns alle klar. Ich brauche mehr Angebot. Und wenn ich die Eigentümer und die Bauherren verprelle, und wir hatten dieses Thema ja auch in den Koalitionsverhandlungen, dass auf einmal die Mietpreisbremse zwischen 2014 und 17 oder 2014 und 2019 sogar die neu gebauten Immobilien, die damals als frei von der Mietpreisbremse versprochen wurden, auf einmal zurückgeführt werden sollten, weil Politiker gesagt haben, die
das
sind
war
ja
nur
nicht,
eine Diskussion, ne? Also
aber schon die Diskussion, sagen, genau. Diskussion ist gefährlich. Ja, das Versprechen war ab 2014, Mietpreisbremse zählt nicht für Neubau, und das höre ich auch vor 2 Tagen wieder von Politikern, die sagen, na warum denn? Die Wohnungen sind ja jetzt schon 10 Jahre alt. Das Vertrauen ist das maßgebliche Gut, was wir brauchen, um den Markt irgendwie am Laufen zu halten. Und da mache ich mir natürlich große Sorgen über Berliner Diskussionen zur Enteignung, zu Mietenkatastern, zu Mietpreisabteilungen. Ich habe letztens vor ein paar Wochen eine Stellenausschreibe gelesen von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die jemanden suchen, der Mietverträge auswertet und probiert, Vermieter zu überführen, dass sie sich nicht an die Mietpreisbremse gehalten haben. Da steht dann sogar in der Stellenbeschreibung, wenn sie Lust haben, das dann auch vorm Gericht mitzuführen. Und da wird also praktisch aufgefordert von der Senatsverwaltung, den bösen Vermieter ausfindig zu machen. Und das ist einseitig und das ist nicht fair. Und ich bleib dabei, 98% der Vermieter- und Mieterverhältnisse funktionieren gut. Und natürlich müssen wir was gegen die schwarzen Schafe machen. Aber die schwarzen Schafe sind halt nicht die Mehrheit, sondern die absolute Minderheit. Und auf die muss ich mich konzentrieren und nicht auf die vielen, die sich daran halten.
Berlin ist da immer so ein Paradebeispiel, was da viel macht in die Richtung mit Regulierung und Bürokratie. Wie ist das, wenn Sie mit anderen Mitgliedern sprechen aus ganz Deutschland? Ist das generell so oder gibt es da auch positive Beispiele aus Ihrer Sicht?
Es gibt auch positive Beispiele. Ich glaube, da kommt es ja auch auf die tatsächlichen Chefs in den jeweiligen Ämtern an. Wir hatten beispielsweise den IVD-Mitgliedern, nachdem der Bauturbo dann scharf gestellt wurde, gebeten, die jeweiligen Gemeinden dann auch aktiv anzusprechen und zu sagen, lasst uns doch mal in den Dialog gehen. Wir, die Makler, die Entwickler, die Hausverwalter, wir sitzen sozusagen an der Front und wissen, was ist vielleicht gerade in der Pipeline, was hat in den letzten Jahren nicht geklappt, weil die Bebauungsmöglichkeiten nicht umgesetzt werden konnten. Bietet doch mal den Gemeinden und den Landkreisen Gespräche an. Da kamen Briefe zurück und einen haben wir dann auch der Bundesministerin bei einer Runde gezeigt. Ja, wir stehen für solche Gespräche nicht zur Verfügung. Wir wissen selber im Moment nicht, wie wir mit dem Bauturbo umgehen. Aber Sie können sich dienstags zwischen 9 und 11 zu den gewöhnlichen Zeiten gerne mit konkreten Themen bei uns melden. Das reicht natürlich nicht, ja, sondern wir brauchen da auch eine Motivation irgendwie, dass was funktioniert. Das ist nicht überall so. Mir berichten auch Kollegen, dass es in Gemeinden losgeht, dass da Lust auf den Bauturbo und auf Umsetzung ist. Aber das ist so ein bisschen wie bei der Bankenthematik, die wir eben besprochen haben. Man hat eher das Gefühl, Achtung, wir machen jetzt einen Fehler. Wir wissen noch gar nicht, wie man mit diesen Themen umgeht. Und bevor wir jetzt irgendwie mutig sind und was falsch machen, lassen wir es lieber. Und das ist für mich als Unternehmer genau das falsche Signal. Ich habe in meinem Leben auch falsche Entscheidungen getroffen, aber ich habe sie versucht und musste sie dann danach halt ausbügeln und habe gesagt, hat nicht funktioniert. Jetzt mache ich wieder was anderes. Aber da muss es einen Ruck geben und das hat vor ein paar Tagen auch nochmal der Staatssekretär in einer kleinen Runde gesagt, dass das Zusammenspiel zwischen Justizministerium, Bauministerium zum Thema Bauturbo auch gut funktioniert und dass die Gemeinden und die Landkreise und die Bezirke sehr dankbar sind über den Leitfaden, den die Bundespolitik da vorgegeben hat. Und da hoffe ich, dass da wirklich ein Ruck durchs Land geht, denn bleibt dabei, wir brauchen ganz viel neuen Wohnraum. Der muss einfacher werden, der muss günstiger werden, der muss schneller werden, der muss digitaler werden. Und dann haben wir hier auch eine Chance. Aber das Thema Überregulierung muss weg. Sonst glaubt keiner mehr an diesen Immobilienmarkt.
Da sind ja ziemlich viele Sachen, die sich da ändern müssten. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft blicken, wie würden Sie sagen, sieht so der Immobilienmarkt in Deutschland oder die unterschiedlichen Städte in Deutschland da in 10 Jahren aus?
Ja, das ist eine Frage, die kann man wahrscheinlich seriös nicht richtig beantworten. Es geht dann wirklich um die Stellschrauben, ob die jetzt funktionieren. Also,
was wäre denn ein optimistisches Szenario?
Ein optimistisches Szenario wäre, dass wir in die Richtung der Baufertigstellung kommen, die Frau Geiwitz mal ausgerufen hat. Die 400.000 Wohnungen, die heute nur zur Hälfte erreicht werden, die müssen ein Ziel sein. Und die Bau- und Immobilienwirtschaft, die steht da, aber nur mit privatem Kapital und nur mit weniger Auflagen. Und wenn die Politik das auch mit dem Gebäudetyp E jetzt so umsetzt, wie wir das in kleinen Runden besprechen und wirklich dazu übergehen, dass der Gebäudetyp E das neue Normal werden kann und die Politik eben nicht vorgibt, wie dick der Schallschutz, wie viele Steckdosen und wie hoch die Abstände zwischen Fenster und Decke sein müssen, sondern man einfach mal wieder den Leuten sagt, lieber Bauherr, bei der Statik und beim Brandschutz gibt's keine Abstriche. Das ist der Standard, den wir immer haben. Aber jetzt kannst du sagen, was du extra haben willst. Sonst kriegst du den Standardwagen, so wie es bei Autos ist. Es gibt ein Auto, das will keiner, was nur Standard ist. Man will immer ein paar Extras haben. Aber wir haben das Problem, dass wir in Deutschland die höchsten Baustandards in Europa haben und haben auf der anderen Seite die höchste Regulierung im Mietrecht. Und diese beiden Punkte zusammenzukriegen, kann nicht funktionieren. Deshalb würde ich mir wünschen, einfachere Baumöglichkeiten, schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Regulierung. Und dann würde ich heute hier sagen, dann kenne ich so viele in meinem Verband, in anderen Verbänden, die sofort wieder loslegen würden, Geld in die Hand nehmen würden, bauen würden, investieren würden, auch sanieren, aufstocken, was es alles gibt. Aber dafür müssen dann unsinnige Regelungen wie Dachgeschossausbauverbote in Milieuschutzgebiete, wie wir es in Berlin haben, sowas muss dann einfach gestrichen werden. Denn wir haben Potenzial, wir haben gute Leute und wir haben auch die finanziellen Möglichkeiten, aber der Markt braucht Luft zum Atmen und der ist kurz vorm Ersticken.
Das war doch ein Blick ein bisschen durch die rosarote Brille aus Ihrer Sicht. Aber was ist, wenn es einfach so weiterläuft wie bisher?
Ja, dann werden wir die Spaltung der Gesellschaft bei einem der wichtigsten gesellschaftlichen Themen weiter anheizen. Und wir wissen jetzt schon, dass Wahlkämpfe, und ich habe das hier heute in Frankfurt auch gesehen auf den Wahlplakaten, auch da spielt ja Wohnraum und Mieten eine große Rolle. Ich mag jetzt noch nicht darüber nachdenken, wie ab August dann die Plakate in Berlin für die Abgeordnetenhauswahl sein würden. Da geht es um Enteignung, da geht es um Mietendeckel, da geht es um dieses Wohnthema, was einfach in der Gesellschaft zu einer Spaltung führt. Und darüber mache ich mir Sorgen, denn wir können Preise regulieren, bis wir wollen. Am Ende brauchen wir ein Angebot, weil egal, ob ich 10 Euro, 8 Euro oder 6 Euro bezahle oder bekomme, wenn ich nur eine Wohnung habe, kann ich nur einen Mieter unterbringen. Und das ist eine Hoffnung, die ich auch wiederum habe, dass Politik verstanden hat, dass wir an einem Strang und nicht nur an einem Strang, sondern an der gleichen Seite des Stranges ziehen müssen, um den Menschen ein Wohnraumangebot wiederzugeben.
Lassen Sie uns auch noch ein bisschen über den energetischen Zustand der Häuser sprechen. Wie wichtig ist das inzwischen für die Preise?
Also vor 5, 6 Jahren hat kein Kunde nach der Besichtigung oder vor der Besichtigung oder während der Besichtigung nach dem Energieausweis gefragt. Ja, das war früher ja auch schon so, dass man eine Angabe gemacht hat. Das wurde aber eigentlich ignoriert. Wenn da eine schöne Küche drin war, war das wichtiger, als ob der Energieausweis bei E oder dann bei F oder G oder im schlechtesten Fall H. Aber H hat in der Regel keine schöne Küche gehabt.
Ja, das, und jetzt würden Sie sagen, ist der Heizungskeller wichtiger als die Küche?
Ich glaube, jetzt ist der Heizungskeller wichtiger als die Küche, weil es auch für die Bank ist der Heizungskeller wichtiger als die Küche, wenn die sich nachher die Finanzierung anguckt. Ja, so die beiden Buchstaben G und H, ist auch kein Geheimnis. Da gibt es Banken, die fassen die Finanzierung gar nicht mehr an und sagen, das machen wir nicht, das wollen wir nicht in unseren Büchern haben, obwohl wir in Deutschland bei unserem Bestand, den wir in ganz Deutschland haben, die meisten Häuser in G und H haben.
Also die schlechten Energiezustände mit G und H werden auch nicht angefasst, wenn der Käufer sagt, ich will das sanieren und ich kann auch selbst Hand anlegen und bringe das dann auf einen guten Zustand?
Wenn der Preis stimmt, das hat alles was dann nachher mit dem Preis zu tun. Und ein guter Makler, der preist das natürlich entsprechend ein. Und
ich meinte jetzt von der Bank aus.
Ja, es gibt manche Banken, die einfach sagen, G und H finanzieren wir einfach nicht mehr, weil wir nur so und so viel Bestände in G und H in unseren Büchern haben wollen. Habe ich gerade eine Diskussion in Berlin geführt, wo wir auch gesagt haben, das ist ja verrückt, wenn der größte Bestand in Deutschland in G und H ist, dann können wir nicht sagen, in den Büchern dürfen nur noch kleine Bereiche sein. Denn Sie haben ja vollkommen recht, der größte Hebel, den die Immobilienwirtschaft hat, ist G und H anzufassen und in C und D zu bringen, ja, mit überschaubaren Investitionen. Da geht es am Ende nicht um EH40 oder EH55. Damit tun wir dem Klima minimal einen Gefallen. Den Gefallen tun wir, dass wir G und H wegkriegen. Und eigentlich müsste es da den Fokus drauf geben. Aber da sind die jungen Leute auch unsicher. Also das merke ich als Makler, wenn ich in einem Exposé einen Energieausweis mit B oder C habe, was moderneres oder was älteres, was schon saniert ist, dann ist die Nachfrage deutlich größer, weil halt auch junge Familie häufig sagen, ich schaffe das nicht, neben meinem Beruf und neben meiner Familie ein Haus zu sanieren. Und es ist halt nicht so einfach, wenn man nicht vor Ort ist, dann weiß man, wie eine Baustelle läuft. Deshalb bezahlt man dann lieber ein bisschen mehr, geht in was rein, was schon gemacht worden ist. Und das ist zumindest die Praxis, die wir beobachten.
Klar, so eine Sanierung ist schon ein großer Aufwand, aber es gilt ja auch generell für den Immobilienkauf. Da lässt man sich auch vieles ein. Wie würden Sie beziffern, ist so der Unterschied zwischen energetisch sanierten Haus und eins, wo man noch viel tun muss? Sind das 10%, 20% auf den Kaufpreis?
Ja, das traue ich mich nicht zu sagen. Das weiß ich wirklich nicht. Da gibt es bestimmt Untersuchungen drüber. Das ist, wäre jetzt ins Blaue rein.
Aber ist es irgendein Unterschied, den Sie sagen?
Tag und Nacht, ja. Tag und Nacht. Schon von der Anfrage her auch, dass einfach bei schlechten, unsanierten Häusern die Nachfrage eine viel niedrigere ist. Obwohl man ja sagen kann, am Ende ist das Investment vielleicht sogar schlauer. Man zahlt 150.000 weniger, man investiert 150.000, aber hat nachher genau seinen Zustand und seine Idee. Aber die Leute haben schon alleine Angst, heute Handwerker anzufragen. Wie viele Handwerker brauche ich, um überhaupt ein Angebot zu bekommen in einer großen Stadt? Wir wissen alle, Handwerker sind wie Goldstaub. Das ist alles ein Risiko.
Für den Heizungskeller gibt es ja viele Vorschriften. Da wurde unter Robert Habeck das Gebäudeenergiegesetz herausgebracht mit der Vorgabe, dass es eine neu eingebaute Heizung in bestimmten Zeiten unter bestimmten Voraussetzungen einen Großteil grüne Energie verbrauchen soll. Das wird sich jetzt ändern durch das neue Gebäudemodernisierungsgesetz. Da gibt es ein paar Eckpunkte dafür. Ist das eine gute Entwicklung?
Also prinzipiell ist es eine gute Entwicklung, dass man ein bisschen mehr Freiheit für die Menschen wieder hat. Wir kennen die Eckpunkte auch und haben natürlich auch Gespräche auf Bundesebene, auch mit unserem Energiekommissar aus dem Verband. Wir glauben nicht, dass das jetzt der große Wurf ist, dass alle Leute sich zurück oder dass sie sich entspannen können und dass das jetzt alles kein Problem wird. Es ist jetzt so, dass man Gas- und Ölheizung auch in großen Städten nach dem 1.7., selbst wenn eine Wärmeplanung vorliegt, weiterhin einbauen kann. Aber wir bleiben bei einer Energietreppe. Es wird alles teurer, wenn man auf fossile Stoffe setzt.
Für Heizöl und Erdgas?
Genau. Wir müssen 2045 klimaneutral sein. Es wird ein bisschen besser. Es gibt ein paar kleine Möglichkeiten, wahrscheinlich mehr Verantwortung bei dem Eigentümer zu lassen. Aber jetzt müssen wir mal aufpassen, was da noch passiert. Frau Hubig hat vor ein paar Tagen gesagt, dass sie das Thema Mietrecht jetzt auch noch mal in dieses Thema mit einbringen möchte, wo wir sagen, das war davor nicht im Gespräch, sondern das kommt jetzt, weil sie sagt, wenn der Mieter nachher in einem Haus wohnt, wo eine Ölheizung drin ist oder eine Gasheizung, der hat ja gar keine Chance dann auf niedrige Kosten. Das muss dann ähnlich vielleicht wie bei der CO2-Bepreisung dann aufgeteilt werden. Man dann auch wieder sagt, ist die nächste Baustelle gegen den Vermieter, wo ich dann auch wieder sage, das passt alles nicht miteinander. Also wir müssen mal abwarten. Die CDU hat sich jetzt das erste Mal im Immobilienbereich irgendwie ein Stückchen gegen die Sozialdemokraten durchgesetzt. Ob das der große Wurf ist, glauben wir nicht. Möglicherweise gibt es 2, 3 Punkte, die besser sind als beim Habeck'schen Heizungsgesetz. Aber jetzt müssen wir auch gucken, wie die EPPD aus Brüssel dann umgesetzt wird.
Die europäische Gebäuderichtlinie, die dann auch kommt, die auch eben viele Vorgaben macht, wann und wie Gebäude saniert werden müssen.
Genau, und da geht's nachher ums Gesamtpaket. Und wir sind als Verband im September in Brüssel, haben da die Gespräche, um dann auch mit den Abgeordneten in Brüssel darüber zu sprechen, wie die sich das vorstellen und wie man diese beiden Gesetze in Einklang bekommt. Das ist alles nicht einfach. Das kostet Geld, das kostet Schweiß und Kraft. Wir müssen daran. Wir freuen uns, dass da ein bisschen positive Bewegung ist, aber das ist jetzt kein Freibrief für die Eigentümer und man kann jetzt nicht sagen, das Gebäudeenergiegesetz ist abgeschafft und das neue ist super. Das wird schon ähnlich sein, vielleicht ein bisschen einfacher und ein bisschen freier.
Es stimmt ja, es ist ein bisschen eine Schwierigkeit im Vermieter und dem Mieter, wer da jetzt irgendwie für eine Heizung zahlt. Es gibt natürlich, wenn man was modernisiert, auch eine gewisse Umlage, die dann der Mieter zusätzlich zahlen muss. Da ist immer die Frage, wie gut das greift, aber sonst generell ist ja so, der Vermieter kümmert sich um die Heizung und hat da die Kosten zu tragen und der Mieter muss dann eben das zahlen, was an laufenden Kosten für den Betrieb entwickelt wird. Und da gibt es dann die Frage, wenn man jetzt irgendwie gewisse Anfangsinvestitionen hat für eine günstigere Heizung, die dann im laufenden Betrieb eben Kosten spart, wie man das organisieren kann. Da ist so ein Passus ja auch drin, dass der Mieter nicht irgendwie über Gebühr jetzt belastet werden soll durch so Heizungstausche.
Genau. Bisher war es so, der Vermieter musste dem Mieter eine warme Wohnung zusichern und warmes Wasser. Und wenn er das gemacht hat, dann konnte er die anfallenden Energiekosten umlegen. Und jetzt scheint es so zu sein, dass die Politik sagen will, lieber Vermieter, du musst eine warme Wohnung und warmes Wasser zusichern. Du musst aber auch zusichern, dass du keine teuren Stoffe nutzt wie Öl und Gas perspektivisch. Und das wird dann natürlich schwierig, denn wenn es wirklich so wäre, dann hätte man lieber ehrlich sein sollen und hätte sagen sollen, Gas und Öl soll verboten werden. Ihr müsst weiter das so umsetzen, wie Robert Habeck das sich vorgestellt hat. Aber das sind jetzt Feinheiten, die jetzt besprochen werden müssen. Aber dass das Mietrecht jetzt in diese Thematik reinspielt, das hatten wir vor ein paar Monaten noch nicht erwartet. Und da muss man jetzt aus Sicht der Immobilienwirtschaft einfach gucken, wie es umgesetzt werden kann, damit es wirklich auch tragbar ist.
Genau, das ist der Punkt. Das muss alles erst noch in Gesetzesform gegossen werden. Und dann kann man genauer drüber sprechen. Das beobachten wir weiter. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Birgit, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Was ich mitnehme, da greife ich nochmal einen Punkt auf, den du am Anfang schon angesprochen hast, die Unsicherheiten in der Weltpolitik, die wir gerade erfahren, dass unser Gesprächspartner auch gesagt hat, dass das durchaus spürbar ist und Kaufentscheidungen beeinflusst, nämlich dahingehend, dass man zögert. Ich denke aber auch hier, also gar nicht nur weltpolitisch, sondern das Binnenklima, ne, ist mir dann so durch den Kopf gegangen, die Unsicherheit, Arbeitsplätze, es gibt viele Entlassungen, es gibt ganze Wirtschaftszweige, Automobilindustrie, die sehr stark waren, die jetzt ins Trudeln geraten, wo auch Menschen ihre Möglichkeiten nicht mehr so einschätzen. Jüngere Leute sind verunsichert, KI, Stichwort, also viele Faktoren.
Das sind ganz schön viele Faktoren, die du nennst.
Ja, die das Ganze erschweren. Und da sind wir noch nicht bei den Immobilien selber und bei den Finanzierungsbedingungen.
Ja, ich fand immer die Teile spannend, die so ins Konkrete gehen, wo man merkt, da erzählt jemand aus der Praxis. Wir haben ja oft eher das große Bild im Blick, wie steigen die Immobilienpreise im Durchschnitt in Deutschland oder in einzelnen Städten, wie viele Transaktionen gibt es dort. Da ist die Mikroebene doch nochmal sehr interessant. Gibt es jetzt eine Zurückhaltung, was du so angesprochen hast? Ist ja auch klar, dass sich das so bemerkbar macht angesichts der ganzen Umstände, die wir merken, die du aufgezählt hast. Wer bekommt jetzt wie eine Wohnung und ist eine Wohnung ohne Mieter wertvoller als mit? Und dann gehört auch seine Einschätzung dazu, dass sich das Vermieten von Wohnungen für manche Vermieter immer weniger lohnt und sich manche da wirklich dann auch zurückziehen.
Und da sind wir auch schon wieder beim Ding der Woche. Lieber Jan, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, das ist von gerade eben erst. Die Nachricht lief eben über die Ticker und hat mich doch elektrisiert.
Oh, da bin ich jetzt echt gespannt. Vielleicht ist es die gleiche, die mich auch elektrisiert hat.
Es geht um BioNTech. Hast du das schon mitbekommen?
Ja, das habe ich mitbekommen, genau.
Dass das Unternehmen aus Mainz, das in der Corona-Pandemie in Windeseile ein Impfmittel entwickelt hat. Aktuell forschen sie im Kampf gegen Krebs an ganz vielen verschiedenen Mitteln. An der Spitze steht das Ehepaar Ugo Şahin und Özlem Türeci. Die haben da auch das Unternehmen mitgegründet. Allerdings werden sie jetzt das Unternehmen verlassen, um ein neues Unternehmen zu gründen.
Ja, also ich habe es vorhin auch gelesen, war sehr überrascht. Ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt nicht so tief da drinne und habe die auch nicht so verfolgt. Ne? So die Aufs und Abs natürlich so ein bisschen, aber das ist eine sehr überraschende Nachricht, oder?
In der Tat. Und bis Jahresende wollen sie jetzt noch im Vorstand bleiben. Und dann wollen sie mit dem neuen Unternehmen doch auch irgendwie eng mit BioNTech verbandelt bleiben. BioNTech plant, relevante Rechte und mRNA-Technologien gegen eine Minderheitsbeteiligung in das neue Unternehmen einzubringen. Also da gibt es noch ein gewisses Band. Aber es klingt schon danach, dass beide mehr Freiraum für ihre Forschung brauchen und weniger in so einem großen Unternehmen tätig sein wollen, das BioNTech ja inzwischen doch geworden ist. Ich habe die beiden auch mal zum Interview getroffen. Das war sehr spannend. Die sind natürlich total drin in ihrem Thema und auch mit künstlicher Intelligenz wird da in der Forschung und Entwicklung noch mal viel mehr passieren. Das ist spannend. Allerdings jetzt für die Anleger. Der Aktienkurs von BioNTech hat direkt nach der Nachricht deutlich verloren. Da waren es jetzt zeitweise fast 20% minus.
Ja, das werden wir sehen, dass wir wissen ja, Aktienkurse bleiben nicht, wie sie sind, im Guten wie im Schlechten. Und ansonsten kann man nur sagen, hoffentlich gewinnt die Krebsforschung, oder?
Auf jeden Fall. Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. Um alle unsere Folgen zu hören, holen Sie sich ein FAZ-Plus-Abo. Dann können Sie uns in der FAZ-App hören oder sich auch mit Apple Podcast verbinden. Und jetzt ganz neu geht das auch mit Spotify. Wenn Sie schon FAZ-Plus haben, sollten Sie auch den Pro-Newsletter Finanzen abonnieren, der jeden Dienstag erscheint. Und dann lege ich Ihnen noch den Immobilien-Newsletter der FAZ ans Herz, den ich jeden Mittwoch verschicke. Mehr Infos und weitere Texte packen wir in die Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Für Fragen, Themenwünsche oder andere Anregungen schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Und schauen Sie auch mal gerne in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.